Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Tag 1 beim Eurasia Cup 2018 endete für das europäische Team mit einer kleinen Ernüchterung. Auf dem Papier waren sie eigentlich die Favoriten, denn Thomas Björn, der Kapitän, der hatte 12 Spieler nominieren können, die allesamt schon mindestens einmal ein European Tour Turnier gewonnen haben, war damit deutlich erfahrener und auch erfolgreicher als das asiatische Team, die allerdings, das muss man auch sagen, das bisher namhafteste Team in der Eurasia Cup Geschichte in diesem Jahr auf den Platz gebracht haben, und so haben sie sich am Ende auch verkauft. Die Asiaten gehen nämlich mit einer 3,5-2,5 Führung in den zweiten Tag, aber die Europäer, die lecken jetzt so ein bisschen die Wunden. Bei uns unsere Golfexpertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ist schon eine kleine Überraschung. Ich hatte in unserer Vorschau gesagt, dass eigentlich alles andere als ein Sieg der Europäer eine kleine Blamage wäre. Zumal, wenn man sich an vor 2 Jahren erinnert, wo die Europäer ja alles in Grund und Boden gespielt haben.
Ja, das ist immer heikel, weil also zum einen schläft die Konkurrenz nicht, und es hat sich sehr, sehr viel getan im asiatischen Golf speziell. Wenn du da mal guckst, das sind jetzt halt Namen dabei. Anibal Lahiri ist ja jetzt durchgestartet im Prinzip. Hao Tong Li ist, finde ich, ein Spieler, den man beachten muss. Auch Hideto Tanihara, den kannte ja vor einiger Zeit noch kein Mensch. Dann macht der Matchplay mal den guten Jordan fertig und ist auf einmal auch deutlich im Vordergrund. Mich hat also nicht unbedingt überrascht, dass das Ergebnis jetzt nach dem ersten Tag so knapp ist und auch knapp für Asien ist. Gut, das ist eine leichte Überraschung, das stimmt schon. Mich hat eher überrascht, wer die Punkte praktisch nicht gemacht hat oder wer die Punkte auch gemacht hat. Also ich hätte zum Beispiel die Paarung Byung-Hung An und Kiradech Afibanrat sehr, sehr hoch eingestuft. Die haben ziemlich sauber verloren gegen eine ausgezeichnet aufgelegte Paarung von Tommy Fleetwood und Paul Casey. Paul Casey hatte übrigens auch die Ehre, den ersten Abschlag des Turniers zu machen. Und der ist ja so ein bisschen der verlorene Sohn nach seinen nicht erfolgten Ryder Cup Teilnahmen. Da gab es ja über Jahre hin einfach erst ein bisschen Stress, und dann hat er keine Spielberechtigung, also absichtlich. Und jetzt ist er wieder so zurück im Schoße des Teams und hat sich da gleich wunderbar wieder präsentiert. Und also Tommy Fleetwood und Paul Casey haben 4-3 gegen Benan und Kiradech Afibanrat gewonnen. Das hat mich in der Höhe deutlich überrascht. Aber mal jetzt kurz mal 2 andere Paarungen überspringen, dass Henrik Stenson und Alexander Levy gegen 2 relativ unbekannte Sung-Hoon Kang und Poom Saksan Sin, das ist ein 17- oder 18-Jähriger erst, 5-4 verloren haben, das hat mich also völlig verwundert. Also da war nicht mit zu rechnen.
Aber man muss ja sagen, Henrik Stenson, der ist ja Rookie.
Ja, genau. Henrik Stenson hat ja noch nie irgendwas zustande gebracht. Das wissen wir ja alle.
Hat noch nie den Eurasia Cup gespielt, ja.
Ja, natürlich. Also der absolut topgesetzte Spieler des ganzen Turniers, jetzt also von der Position her. War aber halt so, dass die guten Sung-Hoon Kang und Poom Saksan Sin mit jugendlicher Frische da irgendwie losgestürmt sind und einfach mal auf den ersten 7 Löchern 5 Punkte geholt haben. Die waren 5 unter nach 7. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Henrik Stenson und Alexander Levy da so furchtbar ganz schlecht gespielt hätten. Sie haben halt erstmal nur 2 Pars gespielt und die anderen halt 2 Birdies. An noch 3 ist nichts passiert. Und dann halt wieder nur 2 Pars und die anderen wieder 2 Birdies und bist du schon 4 hinten. Und dann halt das gleiche nochmal an Loch Nummer 7. Dann irgendwie, ja, war halt eigentlich das Ding schon fast gelaufen. Und dann haben sie zwar noch ein bisschen aufgeholt, an Loch 9 mal wieder irgendwie ein Birdie gespielt, wo die anderen nur Paar spielen konnten. Und dann war aber an der 14 der Spuk dann zu Ende. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass die das auch so überhaupt nicht erwartet haben und so überfahren waren von dieser Anfangsleistung von diesem jungen Duo, dass das irgendwie, ja, dass sie dann das offensichtlich nicht mehr rumreißen konnten. Also das hat mich wahnsinnig verwundert. Das hätte ich niemals gedacht. Andere Paarungen sind so ein bisschen knapper, finde ich, von der Setzliste her. Da hätte ich mich jetzt nicht so furchtbar aus dem Fenster lehnen wollen. Was auch wiederum nicht überraschend ist, aber eine sehr gute europäische Leistung war also genauso wie eben die beiden Jünglinge da, Henrik Stenson und Alexander Levy, haben stehen lassen mit 5-4, haben Ross Fischer und Terrell Hatton 5-4 gegen Anibal Lahiri und SSP Chaurasia gewonnen. Also die, man könnte fast sagen, die beiden etabliertesten Spieler in dem Team. Und also das hätte ich in der Höhe zum Beispiel auch wieder nicht erwartet.
Überrascht,
alle anderen Partien waren knapper und
Überrascht aber bei Fischer nicht, weil der ist bisher ungeschlagen weiterhin in Sachen Presidents Cup. Der hat noch nie verloren. Der hat einmal ein Match halbiert, aber sonst alles gewonnen. Also das läuft bei dem.
Das stimmt, ja. Die Bilanz von ihm ist wirklich makellos. Und naja, und so ging das hin und her. Und es sah dann danach aus, dass Team Europe wenigstens noch auf 3-3 stellen kann, weil das letzte laufende Match, nachdem ja Ross Fischer und Tyrrell Hatton so einen Tick früher fertig waren mit dem 5-4-Sieg, war dann Bernd Wiesberger und Rafa Cabrera-Bello. Und die haben es aber dann nicht geschafft, das Match gegen Nicolas Fung und Hao Tong Li zu gewinnen. Mhm. Hätten die Chance dazu gehabt. Also die waren eigentlich bis zur 17 1 auf. Und dann haben eben an der 18 hat Hao Tong Li dann ein Birdie gespielt. Und damit war das Match halbiert. Und damit haben wir jetzt diesen Zwischenstand. Der ist jetzt auch noch kein Beinbruch, würde ich sagen. Aber es deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass das eine deutlich knappere Angelegenheit wird, als sich das viele so vorgestellt haben.
Auf jeden Fall deutlich knapper als vor 2 Jahren, als man eben 5,5 am Ende aus europäischer Sicht die Oberhand behielt. Vielleicht wird es ja auch, ist jetzt natürlich das völlige Gegenteil von dem, was ich anfangs oder also Beginn der Woche behauptet hat, genauso wie 2014, als es ein 10-10, also da hatte man noch andere Punktvergaben, aber als es unentschieden ausging.
Boah, weiß ich nicht. Das wäre natürlich so eine unentschieden Punktlandung, ist, finde ich, immer eher die unwahrscheinliche Variante. Mal ganz ehrlich gesagt, das Ding ist, hat es keinen hohen Stellenwert für so auch jetzt die Europäer. Es hat, glaube ich, sicher einen sehr hohen Stellenwert für die Asiaten. Insofern ist es für mich auch nicht verwunderlich, dass sie da alles reinwerfen, was geht. Und was ich aber wiederum gut finde, wenn die da jetzt knapp hinten liegen, also die heißt in dem Fall unser Team, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber das Ganze ist natürlich völlig offen genannt eine Generalprobe für den Ryder Cup, der dann im September stattfinden wird. Und wenn die da jetzt da irgendwie über das Asien-Team hinweg fegen wie ein Wirbelsturm und alles ist toll, ruht man sich immer gerne auf den Lorbeeren aus. Ich finde das durchaus sehr, sehr charmant, dass die da mal richtig jetzt zeigen müssen, was sie können und jetzt auch richtig unter Druck sind mit dem Rückstand. Das ist definitiv eine bessere Vorbereitung dann auf den Ryder Cup als so ein Erdrutschsieg wie beim vorherigen Mal. Insofern denke ich eigentlich alles gut. Natürlich guckt Thomas Björn so ein bisschen bewölkt. Das guckt er sowieso ganz gerne. Aber erstens ist da noch gar nichts passiert. Und zweitens, ich würde mir wünschen, dass das sehr, sehr knapp ausgeht und dass die unter Druck auch spielen müssen. Die müssen ja einfach, da werden einige von denen im Ryder Cup Team dann letztendlich auftauchen. Und jegliche Übungen, die sie vorher haben, im knappe Partien entscheiden oder Partien drehen, hilft einfach weiter. Also dann lieber jetzt da in Asien nicht so gut aussehen auf dem Papier und dafür richtig was mitnehmen können, als da jetzt irgendwie alles in Grund und Boden spielen. Das ist zwar auf dem Papier nett, aber das bringt uns ja nichts. Abgesehen davon ist es spannender, wenn es so läuft.
Definitiv. Also macht natürlich dann auch viel mehr Spaß, das zu verfolgen. Kann man viel mehr mitgehen. Paul Casey und Alexander Levy, das sind ja die beiden Captains-Picks von Thomas Björn gewesen. Bei Casey hattest du ja schon gesagt, das ist ja auch einer, der dann für den Ryder Cup auf jeden Fall auch wieder mit in der Verlosung sein soll. Mit seiner Leistung hat er sich zumindest jetzt schon mal für einen weiteren Captain's Pick, wenn er es denn eben über die Rankingliste nicht schaffen sollte, ins Gespräch gebracht. Levy aber auch einer, der durchaus als Captain's Pick in Frage kommen könnte, weil er ja eben Franzose ist. Beim Heimspiel in Paris wäre das natürlich dann auch nochmal ein Fund.
Das ist durchaus eine Möglichkeit, dass das so passieren wird. Das wird das natürlich, ich meine, gut, das Jahr ist noch lang, bis September, respektive bis zu der Nominierungsfrist, die ja früher ist. Aber es ist halt tatsächlich, wir hatten mal mit Victor de Buisson natürlich einen Franzosen dabei, der auch viel hergemacht hätte, so als Publikumsliebling. Und ich glaube, wenn du den Ryder Cup jetzt in Frankreich spielst, ist es für das ganze Ding natürlich schon super, wenn du da einen einen Heimspieler mit dabei hast, der auch das Publikum einfach noch mehr zieht, als es sowieso natürlich schon cheeren wird. Und insofern, wenn Alexander Levy in irgendeiner Art und Weise durch seine spielerische Leistung bestätigt, dass das halbwegs passen könnte, dann könnte ich mir gut vorstellen, wie du schon gesagt hast, dass der ein Captain's Pick werden wird. Vielleicht biegt da ja auch noch irgendwie ein anderer Franzose jetzt um die Ecke im Verlauf des Jahres. Ich denke, dass das durchaus, also dass da jetzt die Franzosen ganz, ganz leicht im Vorteil sind, wenn sie sozusagen auswählbar sind und leistungsbedingt in Form sind, vielleicht dann im Vergleich zu jemand anderem, weil, ja, wir haben das ja immer gesehen, auch wenn jetzt irgendwie beim Solheim Cup hat ja das Damenteam dann auch Sandra Gahl und Caroline Masson dabei, das ist einfach dann nochmal, da gehen die Zuschauer nochmal ganz anders ab, das ist nochmal eine ganz andere Situation, als wenn du bei dem europäischen Team, was ja logischerweise ein europäisches Team ist und nicht so wie die USA ja ein Ein-Nationen-Team, wenn du dann da praktisch nur fremdere Spieler hast. Ich meine, die Golffans in Europa, ehrlich gesagt, sind die besten der Welt, finde ich, und werden genauso für Engländer und Schweden und was weiß ich was noch alles jubeln und kennen natürlich die Spieler auch in- und auswendig. Das ist ja bei mir auch so. Also ich sage ja, also im Golfsport bin ich tatsächlich europäisch, auch als Fan, weil das einfach unser Ryder Cup Team ist, das Aushängeschild. Bei den Damen ist jetzt ein bisschen nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit, aber dann natürlich auch. Und insofern wird da für alle Spieler natürlich unglaublich gejubelt werden, auch von mir, wenn ich schaffen werde, vor Ort zu sein. Aber es ist halt dann nochmal was anderes für das Publikum, was dann vielleicht nicht bei allen Golfturnieren immer vor Ort ist, wenn die da einen Franzosen sehen. Insofern, auf geht's, Herr Libby. Da geht was dieses Jahr.
Gucken wir mal. Und die Paarung Fleetwood-Casey ist ja auch durchaus was, was man sich beim Ryder Cup sehr gut vorstellen könnte. Zumindest scheinen die beiden ja ganz gut zu harmonieren.
Das auf jeden Fall. Es kann immer was passieren, Verletzungen, totales Formtief, sonst irgendwas. Danach sieht es aber bei beiden im Moment überhaupt nicht aus, also nach dem Formtief zumindest. Und die beiden waren sehr cool auf der Runde. Also das 4 und 3 ist jetzt nicht nur auf dem Papier. Natürlich ein sehr, sehr hoher Sieg gegen die beiden asiatischen Spieler, aber es ist wirklich auch... Du hast halt gemerkt, es funktioniert schon. Ich meine, es sind beides Engländer, die kennen sich auch schon relativ lang. Ich habe auf Twitter ein Bild gesehen, da hat Tommy Fleetwood, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, da musste er, keine Ahnung, wie jung der da war, irgendwo in seinen Teenagerjahren, hat der schon mal mit Paul Casey zusammengespielt. Paul Casey sieht eigentlich immer gleich aus, der altert ja nicht. Und Tommy Fleetwood habe ich erst hinterher erkannt, als ich das Bild schon wieder weggeklickt hatte, weil mir dann aufgefallen ist, Moment, den kenne ich doch, das ist ja Fleetwood. Aber also mit einer absolut perfekt ondulierten, kurzgeschnittenen, kurzgestutzten Frisur, wo ich gedacht habe, so, what? Also Fleetwood gibt's auch mit kürzeren Haaren, aber eben schon lange nicht mehr. Und ich meine, die kennen sich ewig, also das könnte sogar auch eine Paarung sein. Die beiden kannst du aber halt auch wunderbar mit diversen anderen Spielern noch pairen. Also da bin ich mir sicher, dass Thomas Björn da auch schon Ideen hat. Die musst du eigentlich noch nicht mal zusammenstecken. Das kann sogar sein, dass es eventuell, also gerade auch mit Matthew Fitzpatrick, der jetzt mit Thomas Peters zusammengespielt hat, bei Peters ist es ja noch nicht so klar, ob er tatsächlich diese Saison besser spielen wird jetzt als Letzte. Mit der Saisonleistung von letztem Jahr hat er keine Chance, denke ich. Aber Fitzpatrick, sieht eigentlich danach aus, dass auch er im Team sein wird, normalerweise, wenn alles normal läuft. Und das ist so ein Spieler, ich könnte mir zum Beispiel auch eine Paarung Casey und Fitzpatrick vorstellen. Dass du Erfahrung mit Jugend passt und sowas, also da gibt's ja, kannst ja unendliche Spielchen machen, was könnte ich mir vorstellen. Ich traue Thomas Björn zu, dass er da dann schon die Paarung richtig macht. Jetzt brauchen wir ja eh erstmal dann das Team und bis dahin ist auch noch eine Weile. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was die Reaktion des Teams Europe am zweiten Tag sein wird, wenn wir jetzt mal beim Eurasia Cup bleiben.
Das bin ich auch und wir werden es natürlich dann auflösen am Montag hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf. Da werden wir natürlich auch ausführlich auf den Eurasia Cup eingehen, die 3 Tage dort Revue passieren lassen und nach den Fourballs am ersten Tag geht's dann heute weiter dort mit den Foursomes, beziehungsweise morgen geht's dann weiter. Wir sind ja da schon ein bisschen in der Zeit voraus. Da geht's dann weiter mit den Foursomes. Also der Eurasia Cup nimmt dann so richtig Fahrt auf. Am Sonntag gibt es dann noch die 12 Abschlusseinzel. Mal gucken, wie es ausgeht. Montag hört ihr hier mehr auf meinsportradio.de bei Nur Golf. Danke, Desiree.
Gerne.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.